Ja, ich wollte mich heute euch mal gerne mit meiner verrückten und übermütigen Seite zeigen und deswegen fange ich mit einem Lied an. Ich denke, ich muss so 12 Jahre alt gewesen sein und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, fällt das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein, so ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus. Nicht einmal eine 4 in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie. Schön bunt, so nicht schlecht aus, so nicht zu prahlen. Ich war vielleicht ne Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber flog natürlich schon am nächsten Morgen auf. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. So stand ich da allein stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn, diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran. Das ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher 2 große schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Nahmen Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es rechtens war, dass meine Eltern mich da rausholten und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern dieser Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holz sind, Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind. So. Ja, ich teile euch den Text mal aus, lasst ihn mal rumgehen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr dauernd nur lesen sollt. Ich will ja, dass ihr schön gut nach vorne schaut und mir zuhört. Aber weil ich mich immer wieder auf das Lied beziehe, dachte ich, vielleicht ist es dem einen oder anderen eine Gedächtnisstütze, da auch mal ausnahmsweise mal zu spickeln. und zu gucken, worum ging es denn da in dem Lied. Jetzt also bitte nicht alles nur durchlesen und auswendig lernen, könnt ihr denn heute Nachmittag habt ihr ja einen anderen Termin. Ja, es war im Winter 1980, 1981. Es war ein herrlich strahlend sonniger Wintertag. Noch blauer Himmel als heute und richtig schön Schnee, denn es war auch in den Schweizer Bergen in der Nähe von Davos. Ich fuhr mit meinem Auto und drei Freunden zusammen eine Serpentinenstraße auf Davos zu. Wir haben einen Freund besucht, der dort im Krankenhaus lag, denn ich bin ja an der Schweizer Grenze aufgewachsen. Wir sind dann immer mal in die Schweiz gefahren zum Skifahren. Und dann hatte einer einen heftigen Unfall, hat sich ganz einen heftigen, komplizierten Beinbruch zugezogen, lag dann monatelang im Krankenhaus in Davos, wurde zum abschreckenden Beispiel für alle Skiclubs und Jugendgruppen in der Gegend. Immer wenn die zum Skifahren gegangen sind, bevor es dann losging, haben die Betreuer gesagt, passt auf, fahrt schön vorsichtig, nicht, dass es euch so geht wie dem Sigi, dass er dann monatelang im Krankenhaus liegt. Ja, wir fuhren da auf Davos zu, sehe die Strecke noch wie heute vor meinen Augen und ein Freund hatte eine Kassette dabei, also für die jüngeren Leute Kassetten, das waren früher Sachen, mit denen man Musik gehört hat, bevor es CDs gab und so weiter. Ja, also haben wir Musik gehört und da war dieses Lied drauf von, weiß ich, vielleicht kannten es manche schon, ja. Gut, zum Glück habe ich nicht gesagt, es ist von mir, es ist nämlich von Reinhard May. Ja, da habe ich dieses Lied zum ersten Mal in meinem Leben gehört und es hat mich ungeheuer bewegt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie es in mir eine Sehnsucht ausgelöst hat. Mann, solche Eltern möchte ich gerne haben, die mir sowas geben von Schutz, von Geborgenheit und so weiter. Eine Sehnsucht, die fast schon ein Schmerz war. Und wenn ich das so sage, möchte ich das frei davon sagen, dass da irgendwie eine Klage über meine Eltern dabei wäre. Ja, das ist ja ein bisschen gefährlich, wenn man so sagt, so hätte ich es gerne gehabt. Meine Eltern waren anständige, aufrichtige Leute, die nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben, was sie irgend konnten. Also das möchte ich damit nicht sagen. Und wenn wir uns da irgendwo, sage ich mal, über unsere Eltern, beschweren, dann muss ja auch der Gedanke aufkommen, da wo wir selbst Eltern sind oder vielleicht schon lange Eltern sind, die Kinder vielleicht schon erwachsen, dass dann ja auch immer etwas in uns ist, was uns sagt, was war ich denn selbst für einen Vater, für eine Mutter, was waren wir für Eltern, ne, einfach aufgrund unserer menschlichen Fehlerhaftigkeit. Ich habe ja vier Kinder und vor einiger Zeit habe ich mal mit einem unserer Kinder über die Mängel und Defizite in unserer Familie gesprochen, also die berechtigten Mängel und Defizite. Und dann sagte ich, weißt du, keine Eltern nehmen sich vor, jetzt erziehe ich mein Kind mal so richtig schlecht. Ja. Alle nehmen sich vor, ich mach's gut, ich will's recht machen. Oder oftmals haben wir sowas in uns, ich mach's besser als meine Eltern, ne? Die hatten ja eh keine Ahnung, ne? Die sind ja schon, ne? Ja. Einer der früheren Leiter der psychiatrischen Klinik Hohe Mark, also einer, weiß ich, Psychiater oder Psychologe oder sowas, also die eigentlich wissen, die es ja wissen müssen, erzählte mal in einem Vortrag, dass seine Tochter mal zu ihm gesagt hat, du hast mich völlig falsch erzogen. Und dann sagte er als ausgewiesener Fachmann zu ihr, ja weißt du, meine Eltern haben mich falsch erzogen, ich habe dich falsch erzogen und du wirst deine Kinder falsch erziehen. Das war also der absolute Expertenrat. Ja. Aber es drückt etwas aus, einfach von unserer menschlichen Fehlerhaftigkeit, Bruchstückhaftigkeit. Ne? Wir wollen so oft das Gute und irgendwie klappt es doch nicht so gut. Ja, hier in diesem Lied, in dieser Story, da ist also der Junge, der bringt ein grottenschlechtes Zeugnis mit nach Hause. Beziehungsweise er bringt es ja gar nicht erst nach Hause, denn er denkt, nee, so kann ich mich zu Hause nicht blicken lassen.
nicht mal eine 4 in Religion, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ja. Da stand er nun also, aber er spricht da auch was aus, woran man meines Erachtens sieht, für den gibt es Hoffnung. Für den gibt es Hoffnung. Warum? Weil er sagt, ich war ein fauler Hund und obendrein ganz eigensinnig. Also der weiß ganz genau, das war jetzt kein Zufall und da kann ich auch die Schuld nicht wegschieben. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Er sagt nicht, ja, wenn mir meine Eltern einen besseren Schreibtisch hingestellt hätten, hätte ich können auch ganz anders Hausaufgaben machen oder vielleicht in unserer Zeit, wenn mir meine Eltern das neueste Smartphone gekauft hätten und ich mir da die richtigen Lern-Apps runter hätte laden können, wäre das auch anders gekommen. Oder wenn halt mein Lehrer einfach nicht so unpädagogisch unsensibel mit mir umgegangen wäre, dann wäre es auch geklappt. Ne? Aber er sagt, ich weiß schon warum. Ne? Und deswegen gibt es Hoffnung. Ja? Denn, sag ich mal, da wo Menschen nie auch Schuld an sich sehen, Versäumnis, Fehler, da wird es schwierig. Ja? Und, aber das, deswegen gibt es Hoffnung für den. Wenn, natürlich spielen Umstände eine Rolle in unserem Leben, was aus uns geworden ist, was mit uns gemacht hat, ne, was auf uns einen Einfluss gehabt hat. Natürlich hat es eine sehr große Bedeutung, aber irgendwo müssen wir auch Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben. Dazu gehört auch, wo habe ich meinen eigenen Mist gebaut. Ja, also was macht er jetzt? Mit dem Zeugnis will er nicht nach Hause und er ist dann kreativ, er hat eine Idee. Naja, auf die Idee sind schon manche gekommen, ne? Von euch natürlich nicht, aber woanders. Er hat selbst unterschrieben. Also er war kreativ, irgendwo, sage ich mal, das ist ja was Positives. Ne? Er findet einen Ausweg, aber diese Energie, die er da hat, könnte man, wenn man das Beispiel jetzt krass auszieht, ja auch kriminelle Energie nennen, denn er betrügt und andererseits, ja, er kokettiert ja fast so ein bisschen damit, dass er sagt, sei nicht schlecht aus und nicht zu prahlen. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch und Biologie, dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Ne? Also er kokettiert so ein bisschen damit und sagt, naja, so schlecht war es ja eigentlich gar nicht. Ne? Und auch das wieder in krasse Beispiele übertragen und ausgezogen, könnte man sagen, Menschen rühmen sich oft noch mit ihrem Betrug, mit dem, wie sie sich durchschlängeln. Ha, ich habe da was geklaut und der hat es gar nicht gemerkt. Oder ich habe da betrogen und bin durchgekommen. Oder ich habe den Chef angeschwindelt und das hat geklappt. Ne? Manchmal rühmen sich ja Menschen noch mit ihren Schandtaten. Auch wenn hier jetzt in diesem Beispiel von diesem Jungen mit der falschen Unterschrift, das ja so ein bisschen auch was zum Schmunzeln hat, ne? Ja, wenn er es denn tatsächlich so gemacht hat wie im Lied, war er ja andererseits doch aber auch ein bisschen kindlich naiv. Ne? Wenn er tatsächlich das bunt gemalt hat, vielleicht noch für jeden Buchstaben eine andere Farbe genommen, damit es auch schön aussieht, ne? Dann war es ein bisschen arg kindlich naiv, was er da versucht hat. Und andererseits scheint er denn doch wiederum nicht so richtig an den Erfolg der Sache geglaubt zu haben, denn er sagt, naja, der Zauber flog am nächsten Morgen auf, die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt, ne? Ja, so stand er jetzt da. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. So stand ich da allein, stumm und geknickt. Wenn Schuld in unserem Leben aufgedeckt wird, ist es natürlich nicht angenehm für uns. Gefällt uns nicht. Ja. Ich habe mal vor Jahren ein Zeugnis gehört von einem Mörder, der im Gefängnis zum Glauben gekommen war und der dann später auf einer Glaubenskonferenz ein Zeugnis gegeben hat und er sagte dann, auch einem bösen Menschen fällt es schwer, bestraft zu werden. Ja, ja, so stand er da, allein stumm und geknickt, der Rektor voll Selbstgerechtigkeit. Was macht er jetzt? Ja. Klar, das fällt uns nicht leicht, das wie Menschen mit Schuld, auch mit unserer Schuld, mit unserem Versagen, da wo wir es offenbaren, wie Menschen damit umgehen, das ist ja oft das, was uns abhält, dann auch das Offenbaren zu wollen. Dann haben wir Angst, dann kommen wir nächsten Sonntag in die Gemeinde. Na, jetzt hast du schon gehört, was der gemacht hat. Oder stell dir vor, ich habe es ja schon immer gewusst und so weiter. Das macht es uns ja schwer, zur Schuld zu stehen. Ich habe mal ein Beispiel gelesen von einem berühmten Seelsorger. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, den habe ich längst vergessen. Wenn ich ihn noch wüsste, vielleicht würdet ihr dann sagen, ach ja, der, von dem habe ich auch schon gehört und gelesen. Zu dem kam ein junger Mann, der irgendwas Schlimmes verbockt hatte und er hatte eigentlich Angst, ein bisschen hinzugehen, dachte, was macht er mit mir, was sagt er mir, aber irgendwie hat er es auch nicht anders ausgehalten und das ist ja gut, dass er den Mut gefasst hat und das ist ja immer auch eine Frage, haben wir Freunde, haben wir Menschen, auf die wir zugehen können und sagen, hör mal an, ich habe da was gemacht, das bedrückt mich. Es ist ein Segen, wenn wir solche Menschen haben und kennen. Also in dem Beispiel, der junge Mann kam zu diesem Seelsorger, hat irgendwas Schlimmes da dann gebeichtet und er hat dann zu ihm gesagt, ja, ja, dazu sind wir fähig. Er hat nicht gesagt, wie kannst du nur noch schlimm und böse und so fort. Er hat gesagt, dazu sind wir fähig. Was hat er da gemacht? Er hat sich im Grunde mit ihm unter die Schuld gestellt. Ne? Er hat im Grunde den Arm und seine Schulter genommen. Ne? Er hat nicht gesagt, was, das könnte mir nie passieren und so weiter, sondern wer sein eigenes Herz kennt, wird ja ohnehin vorsichtig sein zu sagen, das könnte mir nie passieren. Wer weiß, wenn wir in der entsprechenden Situation wären, wer weiß, wenn wir, ja, wer weiß, was wir dann machen würden. Ja, und er hat gewissermaßen, er hat ihn an die Hand genommen, jeder Seelsorger, hat ihn an die Hand genommen, hat ihn mitgenommen unter das Kreuz, wo es Vergebung gibt. Ja. Darum heißt im Psalm 130, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Und fürchte meint da nicht Angst haben, sondern meint, ich habe erkannt, was es da gibt. Ne? Deswegen freue ich mich daran, deswegen habe ich das lieb, deswegen möchte ich das haben, deswegen nehme ich das ernst. Ein krasses Gegenteil, wie mit Schuld umgegangen wird, lesen wir in Johannes 8, die Verse 1 bis 11, wo Pharisäer und Schriftgelehrte eine Frau, sie sagen, sie haben sie auf frischer Tat im Ehebruch ertappt, zu Jesus bringen und dann sagen, was machen wir jetzt mit der? Meine, die Geschichte ist ja ohnehin ein bisschen komisch, ne? Wir haben sie das wohl angestellt, auf frischer Tat im Ehebruch ertappt und dann die Frage, warum haben sie den Mann nicht auch mitgebracht, denn der hätte auch verurteilt werden müssen nach dem alttestamentlichen mosaischen Gesetz. Man kommt gerade auf den Verdacht, hat die Männerwelt da zusammengehalten, wie auch immer. Ne? Aber was hatten die für ein Anliegen? Die hatten nicht das Anliegen, mit dieser Schuld gut und richtig umzugehen, sondern sie wollten Jesus eine Falle stellen. Ne? Sie sagten, Jesus, du bist immer dieser Lehrer von Barmherzigkeit und Liebe und Vergebung und so weiter. Aber jetzt, das Alte Testament, Mose sagt, die gehört gesteinigt. Was jetzt? Und Jesus, das heißt, sie benutzen die Schuld dieser Frau in schäbiger Weise. Deswegen sind die Pharisäer und Schriftgelehrten in der damaligen Zeit ja die Menschen im Neuen Testament, mit keinen ist Jesus so scharf umgegangen und so hart ins Gericht gegangen, wie mit denen, die da so taten, als hätten sie keine Schuld, als ständen sie über allem. Ja, die gebetet haben, ach lieber Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin und nicht so schlimm wie jener Betrüger und jener Gauner und so weiter und so fort. Jesus sagt dann aber, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie gehen dann ja davon. Ja. Und dann sagt Jesus zu der Frau, verklag dich niemand mehr, verklage ich dich auch nicht. Geh hin, Sünde, geh hinfort, nicht mehr. Ich glaube, das hat gereicht und es hat gesessen. Er hat nicht gesagt, es ist alles halb so schlimm. Er hat nicht gesagt, naja, und so weiter und so fort. Also es ist immer die Gefahr, Sünde und Falsches einerseits zu bagatellisieren oder auch auf der anderen Seite es in einer Weise ins Gericht zu ziehen, dass niemand mehr rauskommt. Ja, ja. Jetzt dieser zurück zu dem Lied, zu dieser Geschichte, die im Lied geschildert wird. Da stand er nun also da, dieser Junge, vor dem Rektor und er lässt die Eltern kommen. Und die Eltern kommen da, es heißt dann voll Selbstgerechtigkeit, genoss der schon die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück, diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Ja, dieses Lied ist ja vor Jahrzehnten entstanden, da hat es noch Ohrfeigen gegeben, ja, auch in der Schule vom Lehrer, kann mich auch noch in eine Grundschulzeit, habe ich auch mal gekriegt, aber wobei das bei mir war wirklich ein Missverständnis, es war wirklich ein pädagogisches Ungeschick. Ne? Man ihr kennt mich doch, ihr wisst doch, dass ich kein Wässerchen trüben kann. Ne? Also wie gesagt, ne? Ja, also, Ja gut, vielleicht, es war einfach, glaube ich, ein Kommunikationsproblem dann auch, weil als der mir die erste Ohrfeige gegeben hat, der Lehrer, habe ich ihm, glaube ich, die Zunge rausgestreckt, das hat er, aber wenn der das als Pädagoge falsch deutet, was soll ich dann machen, ne? Ja. Und auf jeden Fall hat er mich geohrfeigt, bis ich auf dem Boden lag, ich habe nicht vorher nachgegeben, aber naja. Gut, also die Eltern, was machen die? Die sagen, klar, ist unsere Unterschrift, kein Zweifel. Die Mutter sagt, klar, ich habe Einkaufstaschen getragen, zittrige Hände. Ne? Haben die richtig gehandelt? Haben die richtig gehandelt? Also emotional geht es uns ja so, dass wir sagen, natürlich, die haben zu ihrem Kind gestanden. Was haben die ihrem Kind da mitgegeben an dem Gefühl, wir stehen zu dir, wir geben dir Schutz, wir geben dich nicht preis, diesem Gericht, diesen Verurteilungen, ja, dieser Blöße. Ja, und ich denke mal, das war auch das, was mich damals in diesem Lied so angesprochen hat. Vielleicht spricht es auch diese Story im Lied auch euch so an, dieses Gefühl von Geborgenheit, von Schutz. Hier bist du aufgehoben, hier kannst du kommen, wir stehen zu dir. Ne? Das ist ja das, denke ich, was in diesem Lied so rüberkommt und was er ja auch später sagt im nächsten Vers. Ich habe noch vieles gelernt in der Schule und weiß ich was, Theorien und Tabellen. Aber das war das, was mir fürs Leben Halt und Kraft gegeben hat. Ja. Also rein emotional würden wir sagen, es war richtig, es war gut. Andererseits ist es ja so, rein faktisch, juristisch müssen wir sagen, sie haben ja auch gelogen, haben ja auch was Falsches gesagt. Ne? Ja. Ja, ich möchte an der Stelle möchte ich sagen, ich möchte nicht in das einstimmen, man liest ja heute oder hört manches Mal, dass Lehrer darüber stöhnen oder klagen, dass wenn dem Kind eine Kleinigkeit irgendwie korrigiert oder gesagt wird, dann tanzen schon die Eltern an und sagen, wie schlimm der mit dem Kind umgegangen sei und so weiter. Das möchte ich damit jetzt nicht gutheißen. Ja. Ja, wie ist es? Also ich bin sehr für Wahrheit, für Aufrichtigkeit, für Eindeutigkeit, für Klarheit, für Gerechtigkeit. Es gibt ja dieses Beispiel, ich habe es vor ein paar Jahren schon mal auch hier in der Gemeinde benutzt, vielleicht fällt es manchen wieder ein. Eine Geschichte gibt es in verschiedenen Varianten, unter anderem auch von dem süddeutschen Dichter Johann Peter Hebel. Ich kenne es in der Weise, da will ein Mönch in seiner Mönchskutte über die Grenze und hat Kaffee dabei und denkt, wie komme ich über die Grenze, ohne was vom Kaffee sagen zu müssen, dann nimmt er den Kaffee und steckt ihn unter seine weite Mönchskutte unter die Achseln. Und als ihn der Zöllner fragt, haben Sie was dabei, sagt der Mönch zum Zöllner, was ich dabei hatte, habe ich unter den Armen verteilt. Ja, jetzt habe ich euch einen guten Tipp gegeben. Ne? Wie hat er gelogen, der Mönch? Mönch lügt ja nie, ne? Ja, wisst ihr, ich sehe es so, dass er gelogen hat. Denn er hat zwar rein mit Worten nichts Falsches gesagt, aber in der ganzen Absicht lag ja drin, er mag da etwas vortäuschen und etwas vermitteln, was nicht der Fall ist. Deshalb sage ich, er hat gelogen. Deshalb sage ich, es war nicht richtig. Wie gesagt, ich glaube, es ist gut und richtig und ich glaube, Gott will auch, dass wir eindeutig und klar sind. Ja? In 2. Korinther 4, Vers 2 heißt es, denn wir gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern erweisen uns durch Offenbarung der Wahrheit aus vor aller Menschen Gewissen im Angesicht Gottes. Gott liebt die Eindeutigkeit und Klarheit. Aber da wird auch was deutlich in dieser Geschichte von dem Lied. Ja? Uns Menschen geht es oft so, dass wir Dinge klären wollen, helfen wollen und kriegen es doch nicht richtig und gut hin. Zumindest nicht so gut in einer Weise, dass es eindeutig und klar ist. Und das ist jetzt der Unterschied zu Gott, unserem himmlischen Vater, zu dem wir immer kommen können. Denn er beseitigt Schuld wirklich und richtig und gut. Bei ihm ist es dann wirklich geklärt. Warum? Weil Christus für uns gestorben ist. Ja? Da wird dann Schuld nicht einfach nur irgendwo unter den Tisch gewischt oder weggetrickst oder sonst irgendwas, sondern da ist sie tatsächlich offenbart und gesühnt und beseitigt. Dann wurde sogar Rache für diese Schuld geübt, auch für die Schuld, wo andere an uns schuldig werden und wo wir vielleicht leiden, was hat er nur Böses gesagt oder was hat sie nur Böses getan. Da ist Rache, wo wir ein Gefühl von uns rächen wollen, oft in uns haben, ja, da ist Rache geübt worden. Warum? Weil Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, 2. Korinther 5, und somit erreichen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Darum Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Denn die hier in dem Beispiel, so emotional toll, wie das irgendwo rüberkommt, ne? Letztlich war ihnen ja bewusst, es war nicht gut. Und wenn die ein feines Gewissen haben, dann hätten die wissen müssen, es war falsch, es war nicht richtig. Und darum sagt der Hebräerbrief ja sogar, unser Gewissen ist gereinigt. Warum? Weil Schuld wirklich beseitigt ist, durch Christus. Ja? Und darum ist dann, wenn Gott was für uns regelt, wenn wir zu ihm kommen und Vergebung empfangen und annehmen, ist dann wirklich auch was gut und richtig und eindeutig geklärt. Ja? Und nicht nur irgendwie so über den Tisch gewischt. Und ich meine, im Lied kommt es ja auch ein bisschen zum Ausdruck, denn in der letzten Strophe heißt es, ich weiß nicht, ob es richtig war, dass meine Eltern mich da rausholten und wo bleibt die Moral. Ne? Das heißt, es war schon irgendwo so ein bisschen ein Wissen da, naja, so ganz gut war es ja auch nicht. Ja? Das ist der Unterschied. Gott kann unser Leben wirklich bereinigen und gut machen, weil Schuld wirklich beseitigt wird und weggenommen wird. Und dann gibt es eindeutig Frieden und Klarheit und Freude und ein gutes Gewissen. Aber doch, wo ich noch einen Bogen schlagen möchte, wie gesagt, das, was in dem Lied so rüberkommt, dass dieser Junge bei den Eltern Schutz und Geborgenheit und Trost und Sicherheit empfängt, genau das ist auch das, wozu unser himmlischer Vater, Gott unser himmlischer Vater uns einlädt, ja, und sagt, bei mir findest du das alles, bei mir werden die Sachen wirklich geklärt. Ja, Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und auch wieder fürchten, nicht Angst haben, sondern erkennen, wer er ist und ihn darum nicht mehr missen möchten, ihn ernst nehmen. Ja? Ja, so wie wir jemanden, den wir lieben und den wir nicht verlieren möchten, in positiver Weise nicht verlieren möchten, es gibt ja auch eine falsche Unterwürfigkeit, aber in positiver Weise nicht verlieren möchten, den nehmen wir ja auch ernst, da ist uns wichtig, was sagt der, was denkt der, wie steht der zu uns, da möchten wir die Beziehung pflegen, in diesem Sinne ernst nehmen, ja? Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Er geht nicht mit uns um nach unserer Schuld, er handelt nicht mit uns nach unserer Missetat. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er über unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 3, 14 und 15, nach Gott ist alle Vaterschaft benannt, weil er der eigentliche Vater im Himmel ist, von dem letztlich alle Vaterschaft, alle Elternschaft, alle Fürsorge abgeleitet ist. Ich war mal in einem Männerkreis und dann haben wir da auch mal ein paar Abende gehabt, da haben wir uns über das Thema Vater, Vatersein, Vaterschaft unterhalten. Und der Einstieg war der, dass da halt jeder so einen Beitrag sagen konnte, wie stellen wir uns einen Vater vor. Und es wurde dann vorne aufgeschrieben an der Flipchart. Und dann stand dann, wie stellen wir uns einen Vater vor? Ja, der ist immer für mich da, der sorgt immer für mich, der hat immer ein offenes Ohr für mich, der nimmt mich in Schutz, der gibt mir Geborgenheit. Und ja, ich bin manchmal da auch ein bisschen ein kritischer Geist. Und dann habe ich gesagt, ja, wer von uns hat denn seinen Vater so erlebt, wie es da steht? Das ist doch ein reines Traum- und Wunschbild. Und auf einmal kam raus, ja, stimmt eigentlich. Mein Vater, der war gar nicht da, der hat sich nie um mich gekümmert, der hat mich nie gelobt, der hat mich nie in den Arm genommen. Ja, der war immer weiß ich wo weit weg und so weiter. Ne? Bis hin zu dem, dass einer sagte, ich habe mich mit meinem Vater erst versöhnt, als ich an seinem Grab stand. Ja. Das sind unsere menschlichen Erfahrungen, die oft natürlich auch unser Bild vom himmlischen Vater beeinflussen oder gar negieren oder uns vielleicht sogar in der Stückweise die Empfänglichkeit für die biblische Botschaft des liebenden Vaters schwer machen. Kennt ihr den letzten Vers im Alten Testament? Keine Angst, ich frage keinen der Pastoren. Ja, Maleachi 3, da wird der Vorbote des Herrn angekündigt. Und der letzte, das heißt im Vers 24, ich habe es auch nachgeschaut, welcher Vers es wirklich ist. Ja. Und da heißt im letzten Vers des Alten Testaments von dem Vorboten des Herrn, ich will die Herzen der Väter bekehren zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Gut, wir könnten auch sagen, die Herzen der Kinder zu den Vätern oder zu den Eltern. Ne? Und es ist aufgegriffen im Neuen Testament in Lukas 1, dort wo der Vorbote des Herrn, der Vorbote Jesu, wo Johannes der Täufer angekündigt wird, wo der Engel zu dem Vater Johannes des Täufers, zu Zacharias kommt und ihm ankündigt, ihr werdet diesen Vorboten des Herrn als Kind bekommen. Und wo dann auch einiges vom Leben und Wirken dieser Botschaft Johannes des Täufers genannt wird, und dort wird dies zitiert aus Maleachi 3, und dort steht, er wird die Herzen der Väter bekehren zu den Söhnen. Da steht sogar nur in eine Richtung. Und ich denke mal, das ist ja mit ein Punkt, wo in unserem Leben, ja, wo wir eingeladen sind, auch zum Vaterherz Gottes, um Vergebung und Heilung und Trost zu empfangen im Sinn der Versöhnung auch mit unserer Geschichte, mit unserer Biografie. Wie haben wir die Eltern erlebt, die Geschwister, was haben wir da als Defizit empfunden, was haben wir da als Last auf unserem Herzen? Und wo wir dann oft sagen, das will ich anders und besser machen, aber durch die Prägung mit dem negativen Beispiel machen wir genau den gleichen Mist. Und dann sagen vielleicht Leute, man, du bist ja genau, also im ganz neutralen Sinn gemeint, du bist ja genau wie dein Vater, und der erschrickt, weil er gar nie wie sein Vater sein wollte. Aber wo wir uns mit was beschäftigen, mit dem positiven Vorbild, oder auch wo wir uns dauernd mit was beschäftigen, so möchte ich nicht werden, das prägt uns ja auch wieder. Darum ist es gut, sich damit zu versöhnen, zu sprechen, Vergebung zu üben, das vor Gott und das Kreuz zu bringen, um auch da einfach ins Reine zu kommen und auch wieder neu einen Zugang zu finden zum liebenden Vaterherz Gottes. Und deswegen sage ich, wir müssen uns Gott, den himmlischen Vater, vorstellen, wie wir uns immer einen Vater gewünscht haben. Überlegt mal, ob ihr dem Satz zustimmen möchtet. Wir müssen uns Gott vorstellen, wie wir uns als Vater, wie wir uns immer einen Vater gewünscht haben. Da mag sich vielleicht ein gewisser Widerspruch regen oder eine gewisse Gefahr auftauchen, dass wir sagen, ja, denn wünscht er sich ja jemand, der ihm alles macht, der alles macht, was er sagt, der jeden Wunsch erfüllt, der alles darf. Das glaube ich aber nicht. Das wünscht sich höchstens das Kleinkind. Sobald ein Mensch reifer wird, wünscht es sich das nicht mehr. Denn ein Vater, der alles macht, der gibt keinen Halt, der gibt keine Orientierung, der gibt keine Sicherheit. Da spürt das Kind ja instinktiv, mit dem kann ich machen, was ich will. Letztlich bin ich der Chef und er macht, was ich will. Das will niemand. Im tiefsten Letzten will das niemand. Wollen wir ja auch in der Begegnung untereinander, mit Partnern, mit Menschen nicht, dass wir da jemand haben, der alles macht, was wir wollen. Das mag vielleicht für manche Sachen zwischendurch mal ganz locker und praktisch sein, aber im tiefsten will das niemand. Ja, vor so jemand haben wir keine Achtung, der gibt kein Profil, der gibt kein Gegenüber. Das wünscht sich höchstens jemand, der in seiner Persönlichkeit sehr gebrochen oder fehlentwickelt oder bedürftig ist. Der wünscht sich vielleicht jemand, der alles macht, was ihm sagt. Aber wer einigermaßen eine gewisse Reifungsprozesse in seiner Persönlichkeit erlebt hat, die ganz normal und natürlich sind, ohne irgendwelche besonderen Höhenflüge, der wünscht sich ein Gegenüber. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, wie Eisen das andere schärft, so schärft ein Mann den anderen. Ein Messer kann man nicht an einem Schwamm schärfen. Da braucht es etwas, was sich richtig reibt und schärft. Und so beschreibt die Bibel auch unser Gegenüber. Ne? Das ist wichtig und gut. Ist im gewissen Sinn passt da von Martin Buber, dass wir am Du zum Ich werden, auch wieder mit rein. Ja? Also deswegen, ein Vater, dass der alles macht, das wünscht sich niemand. Ja? Und deshalb können wir sagen, in gesunder, positiver Weise, wir dürfen uns Gott vorstellen wie einen Vater, wie wir ihn uns immer gewünscht haben. Und zu dieser, wie gesagt, es ist angefochten. Ich habe auch Phasen in den Katastrophen meines Lebens gehabt, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, wenn ich allmächtig wäre, ich wäre ein besserer Vater als du. Vielleicht geht es uns manchmal so. Ja? Aber es ist gut, wenn es auch das andere wieder in uns wächst und reift und wir versöhnt werden und zum Frieden finden. Und zu dieser Vaterliebe Gottes möchte ich euch einladen. Und diese Vaterliebe Gottes, da finden wir Zugang durch Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel außer durch mich. Dazu möchte ich euch einladen in diese Vaterliebe Gottes, zu dem Vater, wie wir ihn uns immer gewünscht haben. Und wer nicht weiß, wie er dahin kommt, über Jesus, den lade ich ein, sprechen Sie uns nachher an. Die Mitarbeiter hier, sprechen Sie uns an. Es wäre schade, wenn jemand weggeht und sagt, danach sehne ich mich eigentlich, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Dazu sind wir alle eingeladen, dazu möchte ich Sie einladen, dazu segne Sie Gott. Denn er ist ein Vater, wie ihn ihr euch immer gewünscht habt und der euch mit seiner Liebe beschenken möchte. Amen.